Gangster und Gottesmann. Wenn man diesen Titel hört, denkt man nicht unbedingt an manche christliche Biografie. Wenn man die liest, hat man den Eindruck, derjenige, der dort beschrieben wird, war ein Mensch ohne Fehler. Fast ein Übermensch. Nun, ist es auch gut, finde ich, wenn Biografen ihren Gegenstand nicht einfach so in die Pfanne hauen und nachträglich schlecht machen. Aber manchmal bekommt man dann den Eindruck, meine Zeit, wenn du dein Leben mit dessen Leben vergleichst. Dieses Problem haben wir nicht, wenn wir die biblischen Lebensbeschreibungen lesen. Die sind nämlich wirklich knallhart realistisch. Die Charaktere, die Personen, die uns in der Bibel geschildert werden, werden uns nicht geschönt geschildert, sondern in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit, auch in ihrer ganzen Gebrochenheit manchmal als Persönlichkeiten. Und dafür ist Jakob, denke ich, ein sehr typisches Beispiel und deshalb auch diese Überschrift Gangster und Gottesmann. Das kann sich manchmal möglicherweise nicht widersprechen. Okay, und realistisch ist auch die gesamte Schilderung dieses Lebens, wenn wir an den Ortsnamen denken, der besonders mit ihm verbunden ist, nämlich Bethel. Und das ist heute Abend der Text, den wir studieren wollen, 1. Mose 28. Wer eine Bibel dabei hat, möge sie bitte aufschlagen. Ich werde den Text aber immer auch lesen, so dass hoffentlich alle jederzeit gut auf dem Laufenden sind. Also Bethel, woran denken Sie, wenn Sie Bethel hören? Die meisten Zeitgenossen denken wahrscheinlich an den Stadtteil von Bielefeld, der durch die diakonischen Projekte von Friedrich von Bodelschwingh weltberühmt wurde. Bethel, die Stadt der Barmherzigkeit, haben Sie bestimmt schon gelesen. Heute sind die von Bodelschwingh'schen Stiftungen weltberühmt, muss man sagen. Man hat mehr als 20.000 Mitarbeiter, über 140 soziale Einrichtungen ist vertreten in 8 verschiedenen Bundesländern. Die Frage, ob Bethel noch diese inhaltliche Ausrichtung hat, wie damals unter Bodelschwingh, das ist leider eine andere Frage. Aber das erste Bethel damals, gut 10 Kilometer nördlich von Jerusalem, verdankt seinen Namen unserem Jakob. Unserem Jakob. Und das jüngere Bethel, also das bei Bielefeld, wäre ohne das ältere Bethel bei Jerusalem gar nicht denkbar. Die beiden haben mal mehr miteinander zu tun, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Und was sie miteinander verbindet, ist im Motto der heutigen Predigt eigentlich ausgedrückt. Die Überschrift für diesen ersten Abend lautet ja »Zwischen Himmel und Erde«. Und das war auch der Anspruch von Bodelschwingh damals. Bethel stiftet eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Wörtlich bedeutet Bethel ja bekanntlich Haus Gottes, also Gottes Haus auf irdischem Boden. Das heißt, der Gott des Himmels hat hier auf dieser Erde, und das ist schon was Besonderes, eine Kontaktstelle geschaffen, wo kleine sterbliche Menschen ihm begegnen können. Und das war auch Ende des 19. und dann im 20. Jahrhundert die Überzeugung von Friedrich von Bodelschwingh. Er sagte, wenn wir unseren Schützlingen wirklich helfen wollen, dann dürfen wir uns nicht auf ihre sozialen Bedürfnisse beschränken, wir dürfen uns nicht auf ihre medizinischen Bedürfnisse beschränken, sondern wir müssen den Menschen als Gottesgeschöpf, den Gott zu seinem Ebenbild gemacht hat, so müssen wir ihn verstehen und erkennen. Und Bodelschwingh, der Ältere, hat wörtlich gesagt, es ist eine Unbarmherzigkeit, einen leiblich Leidenden in seinem leiblichen Elend umkommen zu lassen. Aber es ist eine noch größere Unbarmherzigkeit, einen geistlich Elenden in seinem geistlichen Elend sterben zu lassen. Das, so Bodelschwingh, ist noch unbarmherziger. Und letzteres betrifft laut Bodelschwingh ja nicht nur die schwerkranken Epileptiker, die dort in Bethel Zuflucht fanden, Waisenkinder, Obdachlose, sondern das betrifft auch die Wohlhabenden und die Gesunden, die zumindest nach außen gesunden. Sie alle sind geistlich elend. Sie alle würden, wenn sie nicht den lebendigen Gott kennenlernen, in ihrem geistlichen Elend sterben. Sie alle dürsten nach dieser Verbindung zwischen Himmel und Erde, ob es ihnen bewusst ist oder nicht. Und deshalb sorgte von Bodelschwingh 1874 dafür, dass die damals noch ganz kleine Anstalt für Fallsüchtige, das war ein Projekt der Inneren Mission gewesen, diesen Namen Bethel erhielt. Das war Bruno Schwings Idee. 2 Jahre vorher, also 1872, war ihm von der Inneren Mission die Leitung dieses Projektes übertragen worden. Sie wussten damals, wen sie holten, denn Bodo Schwing hatte Jahre vorher etwa 6 Jahre lang Erfahrung in Paris gesammelt. Dort in Paris hatte er sich um verwahrloste deutsche Auswanderer gekümmert, um Kinder und Erwachsene. Und deswegen hat man gesagt, der Mann hat Erfahrung, den holen wir jetzt nach Bielefeld. Allerdings, dass aus Bethel eine eigene kleine Stadt werden sollte, ein in seinen besten Jahren missionarisches Großprojekt, eine Organisation, die dann später in der Nazizeit in der vordersten Front stand, um gegen die Menschenverachtung dieses Regimes, die eigenen Schutzbefohlenen wirklich zu schützen, die sich wirklich gegen diesen Euthanasieterror des staatlichen Hygieneprogramms gestellt haben. Und immer wieder hat man gefragt, woher hatte Bethel diese Kraft? Nun, wer das Geheimnis von Bethels Wirkung studieren will, der muss nach der Bedeutung dieses Namens fragen, den von Bodo Schwing seine Arbeit gab. Und das ist der Plan für heute Abend. Wir wollen miteinander das ursprüngliche Bethel aufsuchen, um zu verstehen, was damals passiert ist zwischen Himmel und Erde. Und wir erhoffen davon auch Hilfe für unsere Existenz zwischen Himmel und Erde. Das wäre das Beste, was passieren könnte, wenn wir wirklich Hoffnung und Hilfe erhalten aus diesem biblischen Bericht für unsere Existenz zwischen Himmel und Erde. Alles beginnt ja mit einer lebensgefährlichen Situation, in die Jakob sich selbst hineinmanövriert hat, mit tatkräftiger Unterstützung seiner Mutter Rebekka. Er hatte nämlich diesen Segen der Familie an sich gerissen, den sein älterer Bruder eigentlich für sich beanspruchen konnte, weil er ihm zugesagt worden war. Was war dieser Segen? Das war eigentlich nicht mit Händen zu greifen. Dieser Segen, eine besondere Zusage Gottes, auch eine besondere Verantwortung, die geistliche Führung eines Clans irgendwann zu übernehmen. Die theologische Tragweite dieses Segens, die hatte Jakob zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht verstanden. Aber irgendwie hatte er geahnt, ich muss das bekommen, das ist wichtig. Es reicht nicht hier, dieses Leben mit seinem normalen Zusammenhang, mit Essen, Trinken, Erfolg haben, Arbeiten. Es reicht nicht, mit diesem Leben hier klarzukommen. Es muss mehr geben. Das muss irgendwie mit diesem Segen zu tun haben. Ich muss diesen Segen bekommen. Und dann hat er, wie wir aus der Bibel wissen, seinen Vater und seinen Bruder Esau ausgetrickst, um sich den Segen zu erschleichen mit einem Betrug. Schon da wurde sein Gangstertum deutlich. Er hatte sich als sein Bruder ausgegeben und der ja fast blinde Vater war dadurch verleitet worden, diesem Jakob, der sich als Esau ausgab, nun diesen speziellen Segen zuzusprechen. Und natürlich hat Jakob dadurch den Zorn Esaus auf sich gezogen. Und ja gut, der Plan war von seiner Mutter Rebekka mit ausgeheckt worden. Und nun sah sie, dass das Verhältnis der beiden Brüder gefährlich aggressiv geworden war. Und Esau hatte schon angedroht, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann werde ich den Jakob umbringen und werde hier kurzen Prozess mit ihm machen. Und deswegen entstand dieser Plan, den Rebekka entwickelte, Jakob für einige Zeit zu ihrer Sippe nach Mesopotamien zu schicken, also aus Kanaan, aus dem gelobten Land, nach Mesopotamien in die alte Heimat des Clans, der Mutter von Jakob, um dort erstmal vor den Mordplänen seines Bruders in Sicherheit zu sein. Und dann gab es noch einen zweiten Grund. Diese Reise sollte auch dazu dienen, dass er nicht nur vor seinem rachsüchtigen Bruder flüchten konnte, sondern dass er möglichst eine Ehefrau finden sollte. Eine Ehefrau, die den Glauben an den wahren Gott, den Gott Israels, teilen würde. Also er flüchtete dort mit einem doppelten Auftrag, wenn man so will, einmal sein Leben zu retten, ja, flüchte vor dem Bruder und dann finde die Braut. Das waren die beiden Aufgaben, mit denen Jakob sich auf den Weg machte. Und so kommt dann dieser schwere Tag des Abschieds, gerade für Jakob, der sehr an seinem Zuhause hing. Und jetzt muss er das alles dort zurücklassen, um nach Haran zu fliehen. Und da steigt jetzt unser Text ein. Eine letzte Umarmung, Grüße und Gastgeschenke für den Onkel Laban dort. Und dann liegt eine Reise vor Jakob von gut 700 Kilometern. Und wir wollen das jetzt lesen, wie es weitergeht. 1. Mose 28, Abvers 10. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen, und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Das ist die Situation. Wir wissen, in Palästina kann die Nacht manchmal sehr plötzlich hereinbrechen. Jakob dort auf dem Weg weg von der Heimat, und dann steht hier in Vers 11, er kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen, und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Es ist hier nicht gesagt, dass er diesen Stein als Kopfkissen verwendet hat. Möglicherweise war das auch so ein kleiner Schutzwall, um einfach etwas besser geschützt dort die Nacht verbringen können. Von Beersheba, also wo er aufgebrochen ist, bis zu diesem Übernachtungsort sind es ca. 80 Kilometer. Und möglicherweise war es schon die zweite Nacht seiner Reise. Das wird hier nicht im Einzelnen gesagt. Aber wir können uns das vorstellen, die Situation. Die Sonne geht unter, die Nacht schleicht heran. Das Heimweh und die Einsamkeit machen ihm zu schaffen. Es ist völlig offen, wie das klappen wird in Haran mit der Sippschaft seiner Mutter. Ihm ist im Grunde genommen der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Und die Nacht, die jetzt kommt, die wird für sein Leben einen tiefen Einschnitt bringen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Was für ein eigenartiger Traum. Dort auf der Landstraße. Und die Bibel macht sehr deutlich in der Art, wie die Quelle das hier beschreibt, das ist keine Einbildung, das ist auch nicht irgendwie eine psychologisch zu erklärende seelische Verarbeitung von einer Sache, die er erlebt hat, sondern in der Regel ist die Bibel, wie wir ja wissen, im Hinblick auf Träume sehr skeptisch. Einfach weil wir uns bei Träumen sehr leicht täuschen können. Weil Träumen manchmal mehr so unser Inneres irgendwie hochgespült wird. Und deshalb hat etwa der Prophet Jeremia im Auftrag Gottes wirklich dringend davor gewarnt, sich auf Träume zu verlassen. Und Gott hat gesagt, ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen? Und in Kapitel 29 hat Jeremia das dann nochmal ausdrücken sollen, wo Gott der Herr durch ihn ausrufen lässt: Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen, und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Also die Bibel ermutigt uns, nirgendwo auf unsere Träume zu setzen und davon nun die große Orientierung zu erwarten. Aber in bestimmten biblischen Ausnahmesituationen ist das so gewesen. Zu diesem Zeitpunkt gab es natürlich die Bibel auch noch nicht abgeschlossen. Und das sind wirklich absolute Ausnahmesituationen. Aber trotzdem, hier gibt Gott dem Jakob diesen Traum. Und es ist sehr spannend, was er in diesem Traum sieht. Eine Leiter. Was besagt uns diese Leiter? Also diese Leiter, zunächst mal Verbindung, hier also ein Symbol für die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Aber lassen wir uns nicht ins Boxhorn jagen. Die Bibel vertritt eindeutig kein Stockwerk-Weltbild. Das ist der Bibel ja seitens der Bibelkritik immer wieder vorgeworfen worden, aber das ist einfach nicht richtig. Wir vertreten ja auch kein Stockwerk-Weltbild, wenn wir sagen, die Sonne geht auf, ja. Dann wissen wir genau, wie das zu verstehen ist. Aber wir sagen eben das, was wir sehen. Die Sonne geht auf. Also wir vertreten damit auch kein Stockwerk-Weltbild. Und ich will Ihnen nur eine interessante Aussage von Hiob mal vorlesen. Hiob, ja, eines der ältesten Bücher des Alten Testaments, der schon gesagt hat in Hiob 26, Vers 7 über Gott, er spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts. Das ist also schon erstaunlich modern formuliert, wie Hiob das schreibt in einem der ältesten Bücher der Bibel. Also, diese Leiter, ganz klar, das weiß auch Jakob, ist symbolisch ein Zeichen aber auch für uns. Und das ist die erste Lektion gewissermaßen, die wir für uns persönlich hier aus diesem Text mitnehmen können. Gott sucht Kontakt. Dafür steht diese Leiter. Das macht Gott dem Jakob in dieser Situation deutlich. Gott sucht Kontakt. Und haben Sie es gemerkt, die Initiative hier geht zu 100% von Gott selbst aus. Uns wird nicht gesagt, dass Jakob sein Nachtgebet verrichtet und dass er Gott bittet, Gott, nun gib mir doch irgendeinen Trost und lass mich etwas von dir erfahren. Nein, überhaupt nicht. Sondern das geht zu 100% von Gott aus. Er sucht Kontakt. Und er verbindet mit dieser Leiter eine starke Botschaft an den Jakob. Und diese Botschaft lautet, Jakob, du lebst unter einem offenen Himmel. Das ist doch interessant. Nachdem sich die Tür zur Heimat hinter ihm geschlossen hat, öffnet sich die Tür zum Himmel über ihm. Und jetzt in einem Moment, wo er von allen vertrauten Menschen zwangsweise getrennt ist, erfährt Jakob hier zugleich ganz demonstrativ die Nähe und die Fürsorge Gottes. Das ist schon bewegend, wie Gott ihn in dieser Situation anspricht. Und dann lesen wir weiter in Vers 12, 1. Mose 28, Vers 12. Dann lesen wir, und ihn träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, und die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und es bleibt nicht bei den Engeln, Vers 13, und der Herr selbst, also Gott selbst, stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham. Gott tritt geheimnisvoll in Erscheinung. Uns wird nicht gesagt, wie konkret, aber das ist natürlich eine klare Botschaft für Jakob, dass Gott sagt, ich kümmere mich um dich. Jakob, ich lass dich nicht hängen. Gott ruft ihn persönlich an. Gott spricht wirklich zu ihm. Das ist Gott. Ja, und wie gesagt, die Bibel schildert uns hier nicht ein Weltbild, aber ja, es gibt geistlich gesehen schon ein Oben und ein Unten. Es gibt Gottes für uns noch unsichtbare ewige Welt, von der aus er alles durchdringen und alles sozusagen erreichen und in alles eingreifen kann. Und dann gibt es dieses, in Anführungsstriche, unten. Es gibt unsere sichtbare Welt. Und wir haben noch vielleicht diesen Vers im Hinterkopf aus dem Predigerbuch, Kapitel 5, Vers 1. Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Also Mensch, sei mal schön bescheiden. Bedenke, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Aber was macht Gott jetzt? Jetzt stellt Gott eine Leiter in diesen Abgrund hinein, um diesen unendlichen Abstand zwischen Himmel und Erde zu überbrücken. Und haben Sie es gesehen? Auf dieser Leiter gibt es Bewegung. Und zwar in beide Richtungen. Ja, wir lesen hier, siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Also es gibt Bewegung in beide Richtungen, herauf und hinab. Wir wissen aus der Bibel, die Engel sind Gottes Boten. Psalm 91, Vers 11, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Also gewissermaßen, sie bringen des Menschen Fragen und des Menschen Not in diesem Bild hier rauf zu Gott. Und sie bringen Gottes Antworten und Gottes Hilfe runter zu den Menschen. Das ist das Bild, das dem Jakob hier gezeigt wird. Aber es geht um mehr als nur um Hilfe. Es geht um mehr darum, als dass Jakob für die eine oder andere Schwierigkeit jetzt eine Hilfe erfährt, sondern ja, es geht letztlich um eine persönliche Beziehung. Und deswegen steht am Ende dieser Leiter Gott, Gott selbst. In welcher Weise auch immer Jakob ihn dort wahrnimmt. Also es geht nicht nur darum, dass Gott seine Boten schickt, wird dem Jakob hier deutlich gemacht, sondern Jakob, es geht letztlich um Gott selbst, um deine persönliche Beziehung zu ihm. Und der Alttestamentler Friedrich Keil hat diesen Befund gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, die Himmelsleiter ist ein Bild der ununterbrochenen, realen Gemeinschaft Gottes im Himmel mit den Seinigen auf Erden. Aber zu dem Zeitpunkt ist Jakob noch nicht wirklich gläubig, wie wir wissen. Und doch schenkt Gott ihm in dieser extremen Situation, diesen Traum, das ist wie eine Einladung. Wie eine Einladung an Jakob, doch Gottes Nähe zu suchen, doch Gott anzurufen, sich auf Gott doch einzulassen. Gott sucht Kontakt. Das ist auch die Botschaft, die wir heute Abend sehr deutlich hören können. Und das heißt, Gott will diesen unendlichen Abstand zwischen ihm und uns, zwischen seiner Vollkommenheit und unserer Unvollkommenheit, zwischen seiner Ewigkeit und unserer Vergänglichkeit, zwischen seiner Allmacht und unserer Ohnmacht. Gott will diesen unendlichen Abstand. Er will den von sich aus überbrücken. Das ist die Botschaft. Er will mit Ihnen und mit mir kommunizieren. Und hochinteressant, 2000 Jahre später wird Jesus an diese Jakobs-Situation erinnern. Im Johannesevangelium Kapitel 1, als Jesus mit Nathanael spricht, da sagt er ihm in Vers 51, Johannes 1, Vers 51, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn, also über Jesus selbst. Das heißt, Jesus selbst zitiert ausdrücklich diese Situation. Und er sagt, ihr werdet sehen, der Himmel geöffnet, Gott kommt. Er kommt in seinem Sohn, er kommt in mir. Und so wie Jakob von Gott angesprochen und beschützt wurde, so wurden auch die Jünger von Gott angesprochen und beschützt. Und haben Sie es gemerkt? Hier bei Jesus wird die Leiter nun ersetzt, wodurch? Durch den Menschensohn selbst, durch Jesus. Von jetzt an ist Jesus diese Leiter. Das will Jesus damit deutlich machen. Von jetzt an stellt Jesus diese Verbindung zwischen Himmel und Erde hier. Und das ist jetzt nicht mehr nur ein Traum, sondern das ist die Wirklichkeit. Aber überlegen Sie mal, wie kostbar dieser Jakobsmoment ist, dass Jesus selbst ihn auf seine eigene Person anwendet und sagt, ja, jetzt gibt es eine wirkliche Leiter, eine reale Leiter und die bin ich für euch. Was für eine Nachricht für uns. Der Maler Matthias Grünewald, der hat daraus ein faszinierendes Motiv für den Isenheimer Altar gewonnen. Sie wissen, der Isenheimer Altar, der berühmt wurde durch diesen ausgestreckten Zeigefinger von Johannes dem Täufer. Siehe, das ist Gottes Lamm, weist er auf Christus, das der Welt Sünde trägt. Aber dort gibt es noch eine andere Szene. Maria hält das Jesuskind im Arm. Und dahinter sieht man auf diesem Grünewaldbild angedeutet die Engel in Bewegung. Aber es ist keine Leiter da. Warum ist keine Leiter da? Weil Maria die Leiter in ihrem Arm hält. Und wenn man dann genauer hinguckt, also die Engel in Bewegung und Marias Kopf, der auf Jesus blickt, dann bilden sie ein Kreuz, das gerade aufgerichtet wird. Also die Engel in der Bewegung und Marias auf Jesus blickender Kopf bilden zusammen ein Kreuz, das gerade aufgerichtet wird. Und das ist Grünewalds Botschaft. Er will sagen, ja, das Kreuz, an dem Christus unsere Schuld trägt, baut die Leiter zwischen Himmel und Erde. Damals war es noch eine unvollkommene Leiter, die Jakob im Traum sah. Aber jetzt ist Jesus, der Sohn Gottes selbst, diese Leiter geworden. Das ist die Botschaft dieses Bildes und das ist die Botschaft der Bibel. Jesus öffnet dir die Pforte des Himmels. Jesus verschafft dir Zugang zu Gottes ewiger Welt. Und bei Jakob hier bekommt man gewissermaßen schon einen Vorgeschmack dessen. Und Jakob ahnt etwas davon, wenn er dann in Vers 17 sagt, also Vers 16 lesen wir, und als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach,
wie heilig ist diese Stätte? Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, also Bethel, und hier ist die Pforte des Himmels. Also der ist noch nicht wirklich, ich sage mal theologisch, voll informiert. Der hat noch nicht die letzte große Tragweite dieses Geschehens verstanden. Aber er beginnt zu ahnen, dass er an etwas ganz Besonderem teil hat und dass hier Gott sich in einer Weise öffnet, beziehungsweise Gott eine Öffnung ankündigt, die unvorstellbar weitreichend ist. Und dazu passt noch etwas auf diesem Grünewaldbild, nämlich die Windeln des Babys auf diesem Bild sind bereits zerrissen. Genauso wie das Leichentuch des gekreuzigten Jesus im Bild darunter. Die Windeln sind bereits zerrissen. Und damit will Grünewald sagen, er wurde geboren, um zu sterben. Die Windeln Jesu als Vorschattung seines Leichentuchs. So, also nochmal, Jesus selbst hat diese Analogie hergestellt zwischen der Jakobsleiter und seiner eigenen Person. Und das heißt für uns jetzt sehr konkret, das heißt für Sie und für mich, dass wir umso entschiedener den Kontakt zu Gott suchen dürfen. Dass wir umso sicherer damit rechnen dürfen, dass Gott diesen Kontakt zu uns wirklich sucht. Dass wenn wir nach ihm rufen, dass wenn wir nach ihm fragen, dass auf Seiten Gottes größtes Interesse daran besteht, obwohl wir das nicht verdient hätten, obwohl wir eigentlich so interessant auch nicht sind, aber weil Gott uns liebt, weil Gott so voller Gnade und Erbarmen ist, dass auf Gottes Seite dieses riesige Interesse besteht, in Kontakt mit uns zu treten. Und dazu gebraucht Gott in unserer Zeit in der Regel keine Träume. Also vielleicht macht er das in Ausnahmesituationen, wo jemand weit und breit keinen Christen und keine Bibel in der Nähe hat. Die Missionare berichten manchmal etwas davon. Aber in der Regel macht Gott das durch sein geschriebenes und verkündigtes Wort. Und da dürfen wir fest damit rechnen, ihm zu begegnen, auch heute Abend. Also genauso wie die Leiter im Traum, so ist die Bibel in der Wirklichkeit der Ruf Gottes, uns auf diesen Kontakt einzulassen. Und wissen Sie, die Bibel ist so kontaktstark, dass sie selbst den Panzer des größten Spottes und des größten Spötters durchdringen kann. Viele Menschen haben das erlebt, die erst gesagt haben, was wollt ihr mit eurem Gott? Das ist ja sowieso nicht wirklichkeitstauglich. Das hält ja sowieso einer kritischen Prüfung nicht stand. Und dann sind sie auf irgendeine Weise dazu gekommen, sich mit diesem Wort Gottes, sich mit diesem Dokument auseinanderzusetzen. Und plötzlich haben sie gemerkt, dass es sie packt. Plötzlich haben sie gemerkt, dass die Bibel viel realer und viel stärker ist als ihre eigenen Zweifel und Vorbehalte. Und ich nenne nur als ein sehr berühmtes Beispiel Heinrich Heine. Sie wissen, jenen großen Spötter gegen das Christentum. Und er hat auf der letzten Wegstrecke seines Lebens doch erfahren, dass er immer offener wurde für Gott. Und wissen Sie, wodurch das geschah? Heinrich Heine sagt es, ich zitiere: Ich verdanke meine Erleuchtung ganz einfach der Lektüre eines Buches. Das Buch, die Bibel. Mit Fug und Recht nennt man diese auch die Heilige Schrift. Wer seinen Gott verloren hat, der kann ihn in diesem Buch wiederfinden. Und wer ihn nie gekannt hat, dem weht hier der Odem des göttlichen Wortes entgegen. Zitat Ende, Heinrich Heine, Originalformulierung. Verstehen Sie? Heinrich Heine sagt, wenn du deinen Gott verloren hast, oder wenn du vielleicht bisher ihn noch nie gefunden hast, wenn du dachtest, du bist wirklich allein mit dir in dieser Welt und dann kommen 50, 70, 80 Jahre, 90, wenn es hochkommt und dann ist Schluss und das war's dann. Und es gibt keine Antwort auf die großen Fragen. Dann kannst du damit rechnen, dass du diesen allmächtigen Gott genauso wie Heinrich Heine finden wirst in diesem lebendigen Buch, in diesem Wort Gottes. Gott sucht Kontakt. Das ist die erste Wahrheit, die wir hier bei Jakob finden. Und dann noch eine zweite Wahrheit, die ist auch lebenswichtig für das Verhältnis zwischen Himmel und Erde. Und diese zweite Wahrheit steht in Vers 15 unseres Textes, 1. Mose 28, Vers 15, wo Gott sagt, und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Ich will dich nicht verlassen, sagt Gott. Und das ist das Zweite. Gott geht mit. Die erste Nachricht lautete, Gott sucht Kontakt, aber die zweite Nachricht heißt jetzt, Gott geht mit.
Gottes beschützende Nähe ist nicht an diesen Ort Bethel gebunden. Gottes beschützende Nähe ist nicht an eine Kirche oder an ein Gemeinschaftshaus oder an irgendetwas Äußeres gebunden, sondern was sagt Gott hier? Er sagt, ich werde mit dir sein, überall, wo du hinziehst. Ich will dich nicht verlassen. Im ganzen ersten Buch Mose gibt es dieses Wort nur einmal und es steht hier, ich will dich nicht verlassen. Ich denke, dieser Vers gehört zu den tröstlichsten Versen im ganzen Alten Testament überhaupt. Und Sie dürfen den wirklich für sich persönlich in Anspruch nehmen, wenn Sie es ernst meinen mit diesem heiligen Gott, wenn Sie ihn wirklich zu seinen Bedingungen suchen. Also Gott tritt mit Jakob nicht nur in Kontakt, sondern Gott will zu diesem Jakob eine persönliche Beziehung begründen, die unzerstörbar ist. Und deswegen macht er ihm hier diese unvorstellbar große Zusage, dass er sagt, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen, dieses Land. Ich will dich nicht verlassen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen zurzeit geht. Ich weiß nicht, wie es um Ihre Hoffnung steht, um Ihre Zukunftsgewissheit. Ich weiß nicht, wie einsam oder gut abgesichert Sie sich fühlen. Aber lesen Sie diesen Vers, schreiben Sie ihn sich vielleicht persönlich auf. Gott sagt, ich will dich nicht verlassen. Jakob, der Himmel ist nicht nur so lange offen, wie dein Traum dauert, sondern auch wenn der Traum vorbei ist und wenn du wieder aufwachst in der Wirklichkeit dort in Bethel und wenn du dann Bethel verlässt und dich noch weiter von deiner Heimat entfernst, ich werde meine Hand von dir nicht mehr abziehen. Also merken Sie, selbst der Umstand, dass Jakob gerade dabei ist, das gelobte Land zu verlassen, unfreiwillig, ausgelöst durch diese familiäre Krise, ausgelöst durch diese Morddrohung Esaus. Aber selbst dieser Tatbestand, dass er gerade dabei ist, äußerlich das gelobte Land zu verlassen, wird Gott nicht daran hindern, seinen Plan mit Jakob und seine Verheißung wirklich souverän durchzusetzen. Und darum erfährt Jakob gerade in dieser Nacht Gottes Verheißung, Gottes Segensankündigung in einer Klarheit, die er bis dahin noch nicht gekannt hatte. Schauen Sie, wie das hier in Vers 13 gesagt wird. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks, Gott, das Land, darauf du liegst, will ich dir geben und deinen Nachkommen und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden und durch dich und deinen Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Das kannte Jakob schon. Er hatte das schon gehört, diese Verheißung Gottes aus dem Mund seines Vaters Isaak. Aber jetzt hört Jakob diese Verheißung, und das ist nochmal was ganz anderes, aus Gottes Mund. Und diese Version, die Gott ihm gibt, die geht über das hinaus, was Isaak ihm mitgegeben hatte. Isaak hatte ihm gewissermaßen nur eine Kurzfassung dieser Verheißung gesagt. Aber das, was Gott dem Jakob jetzt sagt, ist das ursprüngliche Original. Ist das, was Gott am Anfang schon dem Abraham gesagt hatte. Und hier in dieser Full Version gewissermaßen dieser Verheißung macht Gott ihm Jakob auch deutlich, ihr werdet eine missionarische Wirkung haben für die ganze Welt. Mit dir geht jetzt etwas los. Das wird bis an die Enden der Erde reichen. Und selbst die Heiden werden dadurch den wahren Gott kennenlernen. Und damit bekräftigt Gott, dadurch, dass er jetzt dem Jakob in einer Ausführlichkeit diese Verheißung wiedergibt, die noch über das hinausgeht, was er von seinem Vater Isaak gehört hatte. Damit macht Gott klar, ich nehme kein Jota von meinem ursprünglichen Plan zurück. Ich werde alles erfüllen. Ich stehe zu meinem Wort bis zur letzten Silbe. Und darum ist es auch kein Zufall, dass circa 20 Jahre später, als Jakob dann wieder zurückkehrt ins verheißene Land, 20 Jahre, konnte hier noch nicht ahnen, dass es so lange dauern wird. Aber als er dann wieder zurückkehrt, wissen Sie, an welchen Ort Gott ihn da wieder führen wird? Hierher nach Bethel. Um ihn an all das zu erinnern, um ihn an diese Situation zu erinnern und zu sagen, okay, Jakob, es hat 20 Jahre gedauert, aber jetzt bist du wieder hier. Und du kannst sehen, ich habe alles eingelöst. Ich habe alles wahrgemacht, was ich dir versprochen hatte. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du siehst. Und auch zu diesem Vers, da gibt es wieder eine neutestamentliche Entsprechung. Das, was der Jesus denen versprochen hat, die an ihn glauben, am Ende des Matthäus-Evangeliums, wo er sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende.
der Substanz die gleiche Zusage. Jetzt nochmal in den Worten von Jesus. Ich bin mit dir, wo du hinziehst. Siehe, ich bin bei euch, sagt der Herr Jesus, zu denen, die sich ihm anvertrauen, alle Tage bis an der Weltende. Und deswegen will ich das hier ganz deutlich sagen. Der christliche Glaube lebt nicht von erbaulichen Gedanken über die Vergangenheit. Verstehen Sie, manchmal hat man ja den Eindruck, wenn Leute so erzählen, ach, wie schön war es damals. Und nein, ja, die Vergangenheit, aber davon lebt nach dem damals in Bethel. Der christliche Glaube klammert sich nicht an eine Tradition, sondern unser Gott ist der Herr der Gegenwart. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Wir studieren hier nicht einfach einen alten Text und denken mal ein bisschen darüber nach, wie haben die Leute damals geglaubt und was haben sie damals mit Gott erlebt, sondern wir reden über den Gott, der mitten unter uns ist, auch wenn wir ihn mit unseren Augen nicht sehen. Wir reden hier über diesen Gott, der in seinem Wort gegenwärtig ist und zu uns redet. Wir setzen uns hier mit diesem Gott auseinander, der auch zu dir Kontakt haben will und der auch dir diese Zusage machen will und mir, dass er nie mehr von unserer Seite weicht. Gott sucht den Kontakt heute, Gott geht mit heute. Und schauen Sie, darum hat von Bodelschwingt sein Rettungsprojekt in Bielefeld wiederum Bethel genannt, weil Bodelschwingt Jesus kannte. Weil Bodelschwingt an Jesus als seinen persönlichen Herrn und Retter und König glaubte. Weil Bodelschwingt, dieser geniale Organisator und ja, weitsichtige Zeitanalytiker auch, weil Bodelschwingt im Glauben gewiss war, die Leiter steht noch. Die Leiter stand nicht nur in Bethel, sondern die Leiter steht sogar in Westfalen und in Sachsen sowieso. Und weil ihm deutlich war, Gott hat eben nicht nur 10 Kilometer nördlich von Jerusalem eingegriffen, sondern Gott macht das auch 10 Autominuten südlich von der Bielefelder City, nämlich dort im Bielefelder Bethel. Da greift Gott genauso ein, ob nun 10 Kilometer nördlich von Jerusalem oder 10 Autominuten südlich von Bielefelds City. Und das war der Grund für ihn. Warum Bodelschwingt auch für das Leben der schwächsten und kränksten Menschen gekämpft hat, weil er wusste, ich stehe mit meinem Leben vor Gott. Und Gott sieht diese Menschen und darum hat er gekämpft für die Arbeitslosen, für die Obdachlosen, die er oft meine Brüder von der Landstraße genannt hat. So hat er über die gesprochen und er hat gekämpft für die Epileptiker, Fallsüchtige, wie man damals sagte. Die Epileptiker, die damals übrigens von vielen als geisteskrank bezeichnet und einfach abgeschoben worden waren. Und er hat erstmal dafür gesorgt, dass es eine saubere, dass die auch eine saubere medizinische Diagnose bekamen und dass sie adäquate medizinische Hilfe erfahren haben. Und er hat sich für die verwaisten Kinder eingesetzt, die sonst kaum einer auf der Rechnung hatte und die kaum einer haben wollte. Und er hat sich für die geistig Behinderten stark gemacht, damit auch sie geschützt werden konnten. Und die Antwort ist, er wusste, Bethel, Gott ist da. Und wir leben vor ihm und wir dürfen mit seiner Hilfe rechnen, aber wir müssen uns auch vor ihm verantworten. Und als schließlich die Nazis viele der Behinderten als lebensunwertes Leben klassifizierten und als Volksschädlinge verdächtigten, den Begriff kannten wir ja auch schon wieder in den letzten Jahren, und als sie dann ihr teuflisches Euthanasieprogramm anlaufen ließen, da hat sich dann, inzwischen war Bodelschwingts Sohn gewissermaßen sein Nachfolger geworden, da hat sich Bodelschwingts Sohn dazwischen geworfen. Und er hat sich geweigert, seine Betheler Schützlinge dem staatlichen Hygieneterror auszuliefern und ihren genetischen Experimenten auszuliefern. Und er hat gesagt, nein, das werdet ihr mit unseren Kranken nicht machen. Und was war das Motiv von Bodelschwingt? Es war nicht humanistische Mildtätigkeit, sondern es war das Wissen um die Gegenwart des wirklichen Gottes, dem wir Verantwortung schulden. Und Bodelschwingt wusste, Bethel hat immer noch einen offenen Himmel. Auch unser Bethel in Bielefeld hat einen offenen Himmel. Und wir können uns vor Gottes Angesicht nicht verstecken. Und das brauchen wir heute erst recht, diese Gewissheit, dass nämlich der allmächtige Gott die Würde jedes einzelnen seiner Menschenkinder garantiert. Dass er die Würde jedes einzelnen seiner Menschenkinder garantiert, die er nach seinem Bilde geschaffen hat. Und die deshalb sein Antlitz tragen. Auch wenn dieses Antlitz noch so verzerrt ist oder noch so ungewöhnlich, ja, oder noch so verborgen im Mutterleib. Gott schützt dieses Leben. Und in dem Moment, wo ein Staatswesen systematisch daran arbeitet, Gott und die Bibel hinauszudrängen aus seinen Entscheidungen, in dem Moment, wo ein Staatswesen, wie wir das zum Teil heute erleben, systematisch daran arbeitet, das biblische Menschenbild zu zerstören, die biblische Anthropologie zu verdächtigen und zu verunglimpfen, dass Gott die Menschen als Mann und Frau schuf und dass Gott über das Geschlecht eines Menschen bestimmt und niemand sonst. Tja, in dem Moment, wo Gott in dieser Weise herausgedrängt werden soll, da kann die Menschenwürde des Einzelnen nicht mehr gesichert werden. Verstehen Sie? Wenn der Embryo nicht mehr als Gottes Geschöpf akzeptiert wird, dann bestimmen politische Mehrheiten, dann bestimmt also die nackte menschliche Macht über sein Lebensrecht. Und das ist die Situation, die wir zurzeit haben. Dass politische Macht darüber bestimmen kann, ob wehrlose Babys im Mutterleib überleben dürfen oder nicht. Und Sie haben das mitbekommen im Mai letzten Jahres, dass der Bundestag dieses Gesetz auf den Weg gebracht hat, zur Abschaffung des Paragraphen 219a, also dieses Werbungsverbot für Abtreibung, dass er das aufgehoben hat. Und wir haben ja dann die Stimmen gehört, die sehr schnell sich hörbar gemacht haben, dass sie gesagt haben, es geht nicht nur um Paragraph 219a, sondern jetzt wollen wir auch an den Paragraph 218 ran. Jetzt wollen wir alles versuchen, um die Frage der Abtreibung endgültig aus dem Strafgesetzbuch herauszuwerfen. Und ja, wie das geistige Klima in dieser Frage geprägt wird, das konnten Sie im Mai 2022 ja der offiziellen Homepage des Deutschen Bundestages entnehmen. Die hatten nämlich bei der amtlichen Ankündigung dieser Anhörung zur Frage des Paragraph 219a, hatten die damals auf ihrer Homepage folgendes Bild veröffentlicht. Ich habe das extra nochmal ausdrucken lassen. Dieses Bild zeigt eine junge Frau mit Maske, an der rechten Hand ein kleines Kind und in der linken Hand ein Plakat mit der Parole Abortion is Healthcare, also Abtreibung ist Gesundheitsfürsorge. Also Abtreibung ist Gesundheitsfürsorge auf der Homepage des Deutschen Bundestages. Und die Botschaft ist ja klar, an der einen Hand das Kind, in der anderen Hand das Plakat, Abtreibung sei Gesundheitsfürsorge. Das heißt, ich entscheide. Ich entscheide, ob das eine Kind leben darf oder ob das andere Kind getötet wird. Der Mensch macht sich selbst zu Gott und zum Herrn über das Leben, wenn er den wahren Gott nicht mehr kennen will. Und diese Veröffentlichung unseres höchsten Parlaments hat damals wie in einem Brennglas ja letztlich den gotteslästerlichen, den blasphemischen Geist gezeigt, der sich in weiten Teilen der Macht ausgebreitet hat. Dort, wo man Gottes Schöpfungsordnung nicht nur missachtet, sondern dort, wo man sie auch offen bekämpft. Und dazu dürfen wir als Kinder des Schöpfers nicht schweigen und müssen unsere Stimme erheben und müssen alles tun, was wir können, um auch das Leben dieser Kleinsten wirklich zu bewahren. Aber umso dringender müssen wir wissen, was Gottes Wort uns garantiert. Die Leiter steht noch. Der Himmel ist offen. Bethel ist überall. Gott hat sich, dem Herrn sei Dank, nicht zurückgezogen. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Ja, und dann ein letzter Hinweis ab Vers 16. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Das ist die dritte und letzte Beobachtung, die wir hier für unsere Situation mitnehmen. Gott sucht Kontakt, Gott geht mit. Tja, aber dann das Letzte: Gott ist zu fürchten. Das ist das Dritte. Gott ist zu fürchten. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Und er nannte diese Stätte dann Bethel, Haus Gottes. Wissen Sie, als Jakob dort aufwacht, da ist ihm sofort klar, dass er diesen Traum nicht als Hirngespinst abtun kann. Dass er nicht einfach sagen kann: Okay, ich habe mal schlecht geschlafen und in dieser existenziellen Krisensituation träumt man schon mal schlecht. Nein, er merkt, dass er es hier mit einer Wirklichkeit zu tun bekommt, mit einer Wirklichkeit, mit der er nie gerechnet hätte. einer Wirklichkeit, die er auch nicht ausweichen kann. Wissen Sie, das ist so spannend. Manchmal denken Menschen, ja, Gott ist irgendwie weit weg und ich lebe hier relativ unbehelligt durch Gott. Und dann kommt der Moment, wo sie merken, Menschenskinder, wenn ich dieses Seil festhalte, da ist an der anderen Seite jemand, der zieht. Da ist wirklich jemand. Und das merkt eben Jakob dort mitten auf der Landstraße, auf dem Weg von Beersheba nach Haran. Hier ist Gottes Haus, Bet-El, hier ist die Pforte des Himmels. Ich muss mit Gott rechnen. Wissen Sie, bis zu jener Nacht, da hatte Jakob einiges von seinen Eltern über Gott gehört, ganz bestimmt. Und ich bin sicher, dass seine Eltern auf ihn gebetet haben und dass sie wahrscheinlich, als er noch ein kleiner Kerl war, auch mit ihm gebetet haben. Und dass sie ihm die biblischen Geschichten von damals erzählt haben, von Abraham und wie das Volk Israel entstanden ist durch die Gnade Gottes, dass sie das mit ihm erzählt hatten. Und vielleicht war da auch eine gewisse Offenheit bei Jakob gewesen. Und deswegen hatte er ja auch dieses eigentümliche Verlangen nach diesem Segen, von dem er gar nicht genau selber wusste, was das alles im Letzten eigentlich wirklich war. Aber er wusste, da gibt es mehr und ich darf mich nicht nur so mit diesem oberflächlichen Alltagsleben hier zufrieden geben. Da komme ich nicht ans Ziel. Aber ihm war nicht bewusst, wer dieser Gott wirklich ist. Und jetzt hier in dieser Situation geht das los. Also wir werden das an den nächsten beiden Abenden noch sehen, wie es weitergeht. Hier ist er noch nicht bekehrt, das ist auch klar. Aber hier in dieser Situation beginnt er ansatzweise zu begreifen, wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben, beginnt er zu begreifen, dass Gott heilig ist. Und dass ich unausweichlich mit meinem Leben vor ihm stehe. Und er beginnt wahrscheinlich zu ahnen, dass ich mein Leben Gott schulde. Und dass ich diese Tragweite in meiner bisherigen Naivität gar nicht erkannt habe. Wenn er hier am Ende von Vers 16 sagt, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Ich war so naiv zu denken, ich sei mit mir in dieser Welt allein. Und plötzlich muss ich merken, da ist noch einer. Und es ist einer, dem ich Rechenschaft schulde für mein ganzes Leben. Und da packt ihn, und das ist logisch, die Angst. Und er fürchtete sich, Vers 17, er fürchtete sich. Und er sagt, dann wörtlich steht hier, wie schaurig ist diese Stätte. Verstehen Sie also, Jakob sagt, ach, das ist aber eine schöne spirituelle Erfahrung, die ich hier mache. Jakob sagt nicht, naja, das habe ich schon lange ersehnt, mal ein paar religiöse Wallungen in meinem Inneren aufsteigen zu spüren. Nein, er kriegt Angst. Und zu Recht. Und die Bibel berichtet von vielen Situationen, wo ein Mensch Gott begegnet, wo ein Mensch plötzlich auf die Realität Gottes stößt, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben in dieser Deutlichkeit und merkt, ich werde damit eigentlich nicht fertig, das überfordert mich. Also Mose zum Beispiel, 2. Mose 3, als Gott Mose beruft und ihn anspricht, und sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und da lesen wir, Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Er merkt, ich bekomme es hier mit einer Macht zu tun, der ich nicht gewachsen bin. Oder denken Sie an die Berufung des Propheten Jesaja im Tempel dort von Jerusalem, wo Gott ihn anredet, wo Gott ihn beauftragt und Jesaja es mit der Angst zu tun bekommt und sagt, er beschreibt es dann mit diesen Worten, ich bin ein Mann unreiner Lippen, das heißt, es klebt Schuld an meinen Worten, an meinem Herzen und er weiß, ich bin diesem Gott nicht gewachsen und erst als Gott sagt, ich vergebe dir aber und ich beschütze dich und ich werde meinen Weg mit dir gehen, Da kommt er langsam ja, zu dieser Gewissheit, dass er Gott vertrauen kann. Oder noch eine Situation, Petrus. Das können Sie in Lukas 5 nachlesen, diese Situation, als Petrus Jesus begegnet und Jesus dann in einem Moment seine Macht aufblitzen lässt, seine göttliche Macht, als dem Petrus plötzlich dieser Fischzug gelingt, mit dem er nie gerechnet hatte. Lukas 5. Und schauen Sie sich das bitte nochmal an morgen, wie Petrus reagiert. Petrus reagiert nicht so, dass er sagt, ach, ist ja wunderbar. Mit Jesus kann meinem Fischereigeschäft nichts mehr passieren. Wir machen in Zukunft ein Joint Venture und das ist ja wirklich ein Riesenerfolg. So kann es weitergehen. Nein, Sie wissen, Petrus reagiert anders. Petrus kriegt einen unheimlich großen Schrecken und sagt, Herr, geh von mir. Weil er in diesem Moment begreift, zu diesem heiligen Gott passt mein Leben nicht. Ich kann nicht einfach harmlos
mit Gott rechnen und mit Gott leben, als wäre das nichts und als würde immer alles so weitergehen wie normal. Und es packt ihn die Angst, weil er merkt, dass Gott zu fürchten ist. Ich will das hier deutlich sagen, die Entdeckung von Bethel ist nicht erbaulich, sondern sie ist erstmal erschreckend. Und warum ist das so einschüchternd? Warum ist ein Mensch so eingeschüchtert, wenn er zu ahnen beginnt, wer Gott ist? Weil er merkt, ich passe als Sünder nicht zu diesem Gott. Ich kann anderen Menschen gegenüber noch ganz gut mithalten, durch meine Anständigkeit, durch meine Ordentlichkeit oder was auch immer. Aber in dem Moment, wo wir etwas zu ahnen beginnen, weil Gottes Wort uns das aufdeckt, von der Realität dieses heiligen, wirklichen Gottes, in dem Moment, wo wir uns an diesem Maßstab Gottes messen, den Jesus zusammengefasst hat nochmal, nicht, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. In dem Moment, wo uns dieser Spiegel vorgehalten wird, da merken wir, du hast keine Chance. Und wenn dieser Gott gerecht ist, dann kann er nur eines tun, dann wird er dich richten. Dann wird er dich von seinem Angesicht wegschicken müssen, weil er heilig und vollkommen ist. Und dann können wir erst wirklich durchatmen in dem Moment, wo wir verstehen dürfen, dass Gott uns aber trotzdem retten will und dass Gott uns in seiner Gnade eben das schenken will, was wir selber niemals leisten und niemals auf die Waagschale bringen könnten, weil er uns durch Jesus vergeben will, der uns vergeben kann, weil er das Gericht für unsere Strafe auf sich genommen hat. Aber so weit reicht Jakobs Einsicht zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber er bekommt eine erste Ahnung. Und deswegen wird dieser Draufgänger, das lesen Sie hier in diesen Zeilen, ziemlich kleinlaut. Das traut man dem Jakob eigentlich gar nicht zu. Ja, diese plötzliche kleinlaute Haltung, wo er sagt, ich fürchte mich, wo von ihm gesagt wird, er fürchtete sich, ich stehe hier einer Wirklichkeit gegenüber, der ich nicht gewachsen bin. Harry Rowohlt war ein ziemlich exzentrischer Schriftsteller und Schauspieler. Er ist gestorben 2015 und einige Zeit vorher wurde Harry Rowohlt in einem Interview einmal gefragt, was wäre für Sie das größte Unglück? Was wäre für Sie das größte Unglück? Und wissen Sie, was er geantwortet hat? Wenn es Gott gäbe. Und das war sehr realistisch. Das größte Unglück für mich wäre, wenn es Gott gäbe, weil ich mein ganzes Leben so gelebt habe, als gäbe es ihn nicht. Aber wenn es ihn gäbe, dann müsste ich mich vor ihm verantworten. Und wenn es ihn gäbe, dann stünde ich mit einem Leben vor ihm, das ihm eben nicht genügen würde. Das war sehr konsequent gedacht von Harry Rowohlt. Wenn Gott tatsächlich existiert, dann wird er einmal Rechenschaft fordern von meinem Leben. Und deswegen müssen wir das unseren Zeitgenossen auch ganz ehrlich sagen. Wir bieten ihnen den Glauben an Jesus nicht wie saures Bier an, so nach dem Motto, ach, dein Leben wird noch ein bisschen schöner und du wirst mit deinen Problemen besser fertig, wenn du endlich zum Glauben kommst. Sondern wir sind unseren Zeitgenossen diese Wahrheit schuldig, dass wir sagen müssen, egal, Gott ist Gott, Gott ist da, ob du an ihn glaubst oder nicht, ob du das gut findest oder nicht. Aber er ist da und du wirst mit ihm rechnen müssen. Auch du wirst mit deinem Leben einmal vor ihm stehen. Bethel ist überall. Der Himmel ist offen. Du kannst Gott nicht entfliehen. Und Harry Rowohlt hatte etwas davon geahnt. Also nochmal, wenn es Gott wirklich gibt, dann ist er zu fürchten. Solange ich so lebe, als gäbe es ihn nicht. Solange ich nicht sicher sein kann, wie er wirklich zu mir steht. Es gibt einen hochinteressanten Roman eines Italieners, der hat genau davon einmal gehandelt, nämlich der Name ist Ignazio Silone. Und da erzählt er, wie ein Dorf beschlossen hatte, auf dem Hügel, der alles überragte, ein Holzkreuz zu errichten zur Erinnerung an Jesus. Und der Tischler Eutimio hatte den Auftrag erhalten, sich gleich an die Arbeit zu machen. Und dann verzögerte sich die Einweihungsfeier für das Holzkreuz, weil der Bischof, der dabei sein sollte, für einige Wochen verhindert war. Und so stand dieses Holzkreuz in der Werkstatt von Meister Eutimio. Und während das Kreuz dort steht, frisch lackiert und poliert, eben in der Ecke der Werkstatt, und wir müssen wissen, Eutimio war beileibe kein frommer Mann. Der hatte sich sowieso schon gewundert, warum die ihm den Auftrag gegeben hatten. Ja, ich bin so ein unfrommer Tischler und mir geben sie diesen Auftrag, das Kreuz herzustellen. Und der wusste auch, in seiner Werkstatt ging es nicht fromm zu, da wurde geflucht und gelästert. Die haben mit Freunden oft dreckige Witze ausgetauscht. In dieser Werkstatt hat er manchen Kunden übers Ohr gehauen, dass der mehr zahlen musste, als recht war. Und auch die Frau des Schreiners hatte oft unter der Rücksichtslosigkeit ihres Mannes gelitten. Aber während dieses Kreuz dort stand, in der Ecke seiner Werkstatt, passierte etwas Unerwartetes, nämlich der Meister fühlte sich irgendwie wie gehemmt seitdem, wie beobachtet. Es war so, als ob sein Gewissen langsam aufwachen würde. Morgens, wenn er in die Werkstatt kam, da war nichts mehr so wie früher. Er schaute erstmal nach, ob das Kreuz da noch stehen würde. Und wenn die Kumpanen mit ihren Lästerreden anfingen, dann passierte es manchmal, dass Eutimius Blick scheu zur Werkstattecke hinüberglitt, so als wolle er sich entschuldigen. Und abends, wenn er die Werkstatt zumachte, war es ihm, als müsste er Gute Nacht sagen zu dem, von dem dieses Kreuz zeugte. Bethel ist überall. Und dieser Eutimio begann plötzlich zu ahnen, dass er vor einer Wirklichkeit steht, die ihm unheimlich wird, wenn er nicht Frieden mit Gott hat. Seine Frau hat die Veränderung bemerkt. Sie wusste nicht, woran es liegt. Sie dachte zunächst, ihr Mann habe eine schwere Krankheit und sei dadurch so verändert worden. Aber das war die Wirkung dessen, dass Eutimio etwas begriffen, etwas geahnt hatte von dem, was Jakob hier erfährt. Obwohl Gott doch schon so freundlich zu ihm gesprochen hatte, spürt Jakob den Ernst der Situation. Und ich will Ihnen das sagen, viele unserer Zeitgenossen würden sich wünschen, dass wir nicht zwischen Himmel und Erde leben. Viele unserer Zeitgenossen würden wie Harry Rowold reagieren, sie würden den ersten Teil dieses Mottos am liebsten streichen und sagen, nee, mir ist lieber, wir leben hier nur auf dieser Erde, ich will mit dem Himmel nichts zu tun haben. Jakob ist immerhin so weit, dass er weiß, dass er diese Wirklichkeit nicht mehr leugnen kann. Gott sucht Kontakt, Gott geht mit und Gott ist zu fürchten. Und am Ende die Frage, was macht man jetzt damit? Wie reagiert man angemessen darauf? Schauen wir noch kurz, wie dieser Tag endet. Vers 18. Und Jakob stand früh auf am Morgen und er nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte. Also die Nacht war wieder vorbei, früh am Morgen steht er auf, nimmt den Stein und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl darauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hatte die Stadt Luz geheißen. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und wird er mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen, und wird er mich mit Freuden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, der soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten wiedergeben. Eigentümlich. Jakob errichtet einen Gedenkstein dort. Er will, was da passiert ist, irgendwie festhalten. Also das ist ja ganz praktisch. Ne? Aus dem Kopfschutz der Nacht wird ein Denkmal. Ehrfurcht, merken wir hier, Dankbarkeit und dazu das Öl aus der Reiseapotheke. Das sieht doch keiner, sagen wir. Doch, doch, er rechnet ja jetzt mit der Anwesenheit Gottes. Das ist alles, ich sag mal, theologisch noch nicht ausgereift. Das ist alles noch nicht bis zu Ende durchdacht und verstanden. Und als ich das wieder las, wieder intensiv las, muss ich sagen, da war ich auf den ersten Blick fast etwas enttäuscht über diesen Vorbehalt in seinem Gelübde hier in Vers 20. Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, mir Brot zu essen geben und mich mit Frieden wieder einbringen, dann soll der Herr mein Gott sein. Das ist noch keine Bekehrung, aber in der Sache ist das einfach ehrlich. Es ist ehrlich von Jakob in diesem Moment und es ist auch ehrlich, was den Bericht über die Situation angeht. Ja? Jakob ist einfach noch nicht so weit, dass er sich konsequent bekehren könnte. Aber Jakob fängt an, real mit der Person Gottes zu rechnen. Und ich musste denken, man kann das vielleicht vergleichen mit dem ersten Erschrecken Martin Luthers. Damals, als er gerade Student war, und als er dann in dieses berühmte Gewitter hineingeriet, wie die Überlieferung sagt, und als Luther in seiner Todesangst der heiligen Anna gelobte, wenn ich hier heil wieder rauskomme, dann werde ich Mönch. Verstehen Sie, das war noch lange nicht die Bekehrung. Da hat er noch nicht wirklich zu dem wahren Gott selbst gerufen, sondern noch so eine obskure Heilige angerufen. Aber es war der Beginn dessen, dass Luther wusste, ich bekomme es mit einer Macht zu tun, die stärker ist als ich.
Und ich muss das klären. Ich kann so nicht einfach weiterleben. Bei Jakob ist hier schon mehr da als bei Luther in diesen ersten Monaten. Ja? Jakob wendet sich an Gott selbst. Das hat Luther bei der heiligen Anna noch nicht gemacht. Ja? Jakob wendet sich an Gott selbst. Jakob hat Ehrfurcht vor Gott. Und Jakob beruft sich, wenn auch noch mit Vorbehalt, auf Gottes Versprechen. Und wissen Sie, das hat der Jesus gesagt. In Johannes 7, Vers 17, da hat Jesus gesagt, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu tun, so wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist. So wird er erkennen, ob es wahr ist. Wenn er bereit ist, den ersten Schritt zu gehen. Also nochmal, das Aufwachen in Bethel ist noch nicht der endgültige Durchbruch zum lebendigen Glauben. Aber es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und schauen Sie, das ist auffällig. Gerade Jakob. Jakob, der doch sonst so forsch war, der wird hier plötzlich vorsichtig. Und er kommt mir vor wie so jemand, der im Schwimmbad auf den 10-Meter-Sprungturm so raufklettert und dann da oben steht und plötzlich sieht der Abstand zum Becken unendlich weit aus und er traut sich nicht abzuspringen. Er sieht das, er wollte und jetzt steht da, er da und er bekommt Angst vor der eigenen Courage. So ähnlich kommt mir Jakob vor in dieser Situation. Aber das eine sieht er klar. Wenn sich das bestätigt, was ich in meinem Aufgewühltsein jetzt so langsam zu begreifen beginne, wenn sich das wirklich bestätigt, dann soll der Herr mein Gott sein. Dann muss ich ganze Sache machen. Dann muss ich ihm mein Leben ganz anvertrauen. Wenn der wirklich Gott ist, dann kann es nur diese eine Konsequenz geben, dass ich diesem Gott mein Leben, mein ganzes Jakobsleben ausliefere, dann soll er wirklich mein Gott sein. Dann will ich ihn anbeten. Dann will ich ihm ein Leben lang folgen und mich auf ihn verlassen im Leben und im Sterben. Und diese Formulierung von Jakob hier, die hat mich fast erinnert an den Jünger Thomas. Der war dem Jakob gar nicht so unähnlich. Ja, dieser zweifelnde Thomas, der auch ein sperriger Typ war. Einer, der immer noch einen Einwand hatte. Und wie wir wissen, der hat sich auch nicht so schnell nach Ostern bekehrt wie die anderen Jünger, sondern der brauchte mindestens 8 Tage länger. Der brauchte mindestens 8 Tage länger. Und Jesus hat ihm die nächste Chance gegeben. Und dann war Thomas dabei, als Jesus wieder in diesen Raum trat. Und als er es dann kapiert hatte, war er aber umso überzeugter. Und dann hat er gesagt, mein Herr und mein Gott. Und da wusste er, es ist wahr. Und weil es wahr ist, ist er Gott. Und weil er Gott ist, gibt es für mein Leben nur eine einzige sinnvolle Antwort, dass ich mich ihm zu Füßen werfe, dass ich mich ihm anvertraue und ihm die Oberhoheit über mein Leben gebe. Die Frage ist, wo stehst du zurzeit? Also Gott hat seinerseits ja schon lange klargemacht, woran du bei ihm bist. Und er hat es dir hier in diesem biblischen Bericht über Jakob erneut klargemacht. Gott sucht Kontakt. Gott will mitgehen. Gott sagt, sieh, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Ja, aber Gott ist auch zu fürchten. Und was ist jetzt deine Antwort? Allmächtiger Gott und Vater, dafür danken wir dir, dass du der Gott Jakobs, der Gott Abrahams und Isaaks, dass du derselbe Gott bist, vor dem wir stehen. Und dass wir wissen dürfen, wir leben unter einem offenen Himmel, Herr. Und das erschreckt uns in dem Moment, wo wir es uns bewusst machen, Herr, dass wir keinen Schritt gehen können ohne dich und dass wir unser Leben nicht flüchtend deiner Verantwortung vor dir entziehen können. Aber wir danken dir, Herr, dass wir vor deiner Heiligkeit, so sehr wir Ehrfurcht davor haben müssen, dass wir uns am Ende nicht zu fürchten brauchen, wenn wir Jesus haben und dass du selbst den Weg gefunden hast, um uns zu ihr zu holen, obwohl du heilig bist, Herr, dadurch, dass dein geliebter Jesus Christus, dein geliebter Sohn, die Strafe auf sich gezogen hat, die wir verdient gehabt hätten. Und der Jesus Christus, danke, dass wir so im Vertrauen auf deine Vergebung wirklich getrost vor dir und mit dir leben dürfen und dass wir wissen dürfen, unser Leben ist sicher in der Hand des dreieinigen Gottes und du wirst uns auch durch alle Schwierigkeiten, die noch kommen mögen, hindurchführen. Du wirst uns sicher ans Ziel bringen. Und du wirst uns bis dahin bewahren und uns trösten und bei uns sein in jeder Sekunde unseres Lebens. Und so bitten wir dich, allmächtiger Gott, auch wenn hier unter uns oder unter denen, die das hören über die Übertragung, Menschen sein sollten, die das noch nicht wirklich in ihrem Leben umgesetzt und realisiert haben, die vielleicht nicht geahnt haben, wie wirklich du bist, dass sie doch verstehen, wie ernst diese Frage ist und wie dringend sie in unserem Leben geklärt werden muss. Aber danke, dass du Verständnis hast für unser Suchen, für unser Fragen und dass du versprochen hast, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegschicken. Und dass du gesagt hast, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden, Herr. So schenke vielen Menschen noch den Mut, diesen Schritt ganz in deine Arme zu wagen, Herr. Und danke, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass wer zu dir kommt, dass du den nicht fallen lässt, dass du dem nicht die Tür verschließt, sondern dass du ihn mit offenen Armen aufnimmst. Und dafür wollen wir dir danken, von ganzem Herzen. Amen.